Wandern ist letztendlich auch eine Therapie. Also mir hat das Wandern sehr geholfen, wieder gesund zu werden. Wenn man unterwegs ist im Wald und seine Gedanken mal kreisen lassen kann und mal hört, was für Geräusche man um sich hat, wenn man die Vögel hört, die Blätter rascheln, dann findet man sehr schnell zu sich selbst.
Den Eifelsteig, die Heimatspuren, die Traumpfade, Ralf Spillers ist sie alle gewandert. In diesem Eifel-Podcast folgen wir seinen Fußspuren, denn der passionierte Wanderer kennt die Eifel wie seine Westentasche. Jetzt, im Ruhestand, hat er sich ein ganz besonderes Ziel gesetzt. Er möchte als erster die Herausforderung meistern, einmal rund um NRW zu wandern. Zwei Drittel dieser beeindruckenden Strecke hat er bereits hinter sich. In dieser Folge des Eifel-Podcasts sprechen wir darüber, was Ralf Spillers auf seinen Wanderungen durch die Eifel und rund um NRW erlebt hat und welche Geheimnisse und Geschichten die Wege für ihn bereithalten. Und er verrät uns, was seiner Meinung nach einen wirklich guten Wanderweg ausmacht. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Dann stellen Sie sich doch gerne mal vor.
Mein Name ist Ralf Spillers. Ich bin 65 Jahre alt und bin seit einigen Monaten Rentner. Und wohnen tun wir seit vielen Jahren in Kreuzau. Die Ruhr fließt durch Kreuzau. Wir zählen zur Ruhreifel. Das ist im Grunde genommen der Ausläufer der Nordeifel. Und was auch schön ist, von hier aus kann man viele Wanderungen machen. In Kreuzau gibt es die Drover Heide, ein weit über die Grenzen bekanntes Wandergebiet, ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Es gibt das Staubecken der Ruhr in Obermaubach. Und ich versuche auf meine Art, ja, meine Heimat anderen Leuten schmackhaft zu machen und habe auch hier und da eigene Wanderwege entwickelt, die ich dann Leuten gerne zeige, die nach hier kommen und mit denen durch die Gegend gehe.
Sie lieben Wandern.
Ja.
Und Sie haben sich was ganz Großes vorgenommen, was vor Ihnen noch keiner gemacht hat, zumindest nicht belegt, nämlich einmal rund um NRW zu wandern.
Genau.
Wie kam es dazu?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass mir das Wandern quasi mit in die Wiege gelegt worden ist. Wie bei vielen Leuten prägt das Elternhaus einen. So war es bei mir auch. Der Vater war berufsbedingt viel in der Eifel unterwegs. Und dadurch haben wir in Kinder- und Jugendjahren in der Eifel Urlaub gemacht. In der Nähe von Prüm waren wir immer. Und wir hatten dann auch noch 50 Jahre lang ein kleines Wochenendhäuschen in der Nähe von Heimbach, direkt am Waldrand gelegen. Dadurch waren natürlich Wandern und Spaziergänge gehörten für uns zum täglichen Leben dazu. Und im Gegensatz zu meinem Bruder, der die Entwicklung dann nicht so fortgesetzt hat, bin ich aber dem Wandern treu geblieben. Das heißt, als Jugendlicher, als junger Mann, bis jetzt zu meinem Alter hin, bin ich immer wandernd unterwegs. Auch oft zum Leidwesen meiner Kinder. Aber wir haben viele Gegenden in Deutschland kennengelernt und gewandert und in der Eifel und. Und eines Tages, als ich so in der Eifel war und unterwegs war, der Rheinländer kennt den Ausdruck, wenn man sagt, man simuliert. Das heißt, die Gedanken haben freien Lauf. Man simuliert, man denkt darüber nach. Und dann kam mir die Idee und habe gedacht, Mensch, jetzt bist du schon in der Eifel immer unterwegs und die Wege vor deiner Haustüre, die kannst du auch erkunden, wenn du mal ganz alt bist und vielleicht mit einem Rollator unterwegs bist. Aber es muss doch noch was Größeres geben. Und aus dieser kleinen Idee, die da im Kopf herumschwirrte, ist dann über Monate eine große Idee entstanden. Und dann habe ich mal recherchiert und geguckt, hat es eigentlich schon mal jemand geschafft, Nordrhein-Westfalen, mein Heimatbundesland, zu Fuß zu umrunden. Und ich habe dann dank Internet recherchiert und nein, es hatte keiner gemacht. Auch mit dem Fahrrad bis dato, muss ich sagen, hat es keiner versucht. Und dann habe ich diesen Gedanken, der hat sich festgesetzt im Kopf, bin ich ein Jahr damit schwanger gegangen und habe mir überlegt, wie kann man das machen, wie setzt man das um. Und dann bin ich irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, naja, du kannst planen, wie du willst, aber da ist auch ein bisschen Learning by Doing. Das heißt, anfangen und dann mal gucken, wie es sich entwickelt. Und so habe ich dann 2017 in Aachen in der Innenstadt angefangen mit dem Projekt Nordrhein-Westfalen einmal zu umrunden und habe bis dato, also bis heute, 3/4 geschafft.
Ach,
ich hätte niemals gedacht, dass es so lange dauert. Ich war etwas optimistisch am Anfang, aber habe dann im Laufe der Jahre festgestellt, naja, man braucht doch seine Zeit dazu. Und Zeit ist etwas, was ich mir immer genommen habe zum Wandern. Also mal schnell von hier nach da wandern, war nie das, was ich gerne gemacht habe, sondern für mich war als ausgesprochen neugieriger Mensch wichtig, zu verstehen und sehen, was links und rechts des Weges ist.
Sie haben eben gesagt, Sie sind ein Hans Kuck in die Luft.
Ja, genau. Also ich bin eigentlich prädestiniert dafür, andauernd über meine eigenen Füße zu fallen, weil ich so viel in der Luft und an die Seite gucke, weil mich vieles interessiert. Und wenn man wandert und man geht einen Weg und sieht auf einmal auf der anderen Talseite eine Burg, man sieht einen Hügel, man sieht etwas mit den Augen, wo man sagt, was ist das? Dann ist für mich wichtig zu verstehen, was ich sehe. Und das ist etwas, was ich auf meinem Weg auch anderen Menschen vermitteln möchte. Das heißt, der Ursprungsgedanke war der, dass ich gesagt habe, ich gehe wandern, ich lege einen Weg fest und alles das, was ich links und rechts als beschreibenswert erkenne, das schreibe ich auch nieder. Das heißt, ich dokumentiere meine Wanderung rund um NRW akribisch. Ich versuche grundsätzlich einen Weg zu finden, der markiert ist, der das Nachwandern leichter macht. Wenn ich sage, wenn man von hier nach da wandert, nimmt man einfach die Wegebezeichnung XY. Das macht das Nachwandern einfacher und man kann sich auf das konzentrieren, was man links und rechts des Weges sieht. Manchmal ist es eine alte Eiche, die mir auffällt, oder manchmal ist es ein alter Mauerrest. Und ja, manchmal ist es die Kirche in einem Ort, die ich durchwandere und wo ich sage, ach, da kann man auch mal zwei Sätze drüber schreiben. Ich habe immer ein kleines Aufnahmegerät in der Tasche. Das ist nicht größer als wie ein USB-Stick.
Mhm.
Und da spreche ich unterwegs rein und mache mir so ein paar Notizen damit. Und wenn ich zu Hause bin, höre ich das ab und beschreibe dann meine Tour. Und so bin ich 2017 gestartet. Die erste Etappe ging von Aachen bis nach Kleve. Das war relativ einfach, weil ich zu 80% über einen Weitwanderweg gegangen bin, den sogenannten X1. Und wenn man diesem X dann von Aachen an folgt, dann ist man nach etwas mehr wie 200 Kilometern in Kleve.
Wie planen Sie das denn? Weil Sie gesagt haben, also Sie gehen an Wanderwege, aber die Wanderwege liegen ja nicht ganz genau auf der Grenze oder liegen. Nee, die Grenzen sind wahrscheinlich meistens oft Flüsse oder wie werden die Grenzen?
Die Grenze sind erstaunlicherweise die wenigste Zeit Flüsse. Die Grenze um NRW rum ist in sehr vielen Fällen eine historische Grenze, also eine Grenze, die es schon vor 100, 200 Jahren geht, gerade wenn man oben Richtung Niedersachsen wandert. Und die Grenze um Nordrhein-Westfalen ist 1662 Kilometer. Und man kann nicht genau auf der Grenze gehen.
Nee.
Das funktioniert nicht, weil es gibt keinen sogenannten Grenzweg. Und ich suche mir dann Wege aus, die grenznah sind. Ich gehe manchmal genau auf der Grenze, weil es ein Weg ist, der halt durch Zufall auf der Grenze verläuft. Manchmal bin ich aber auch ein ganzes Stück 100 Meter oder manchmal 3 Kilometer von der Grenze weg. Also da soll man nicht päpstlicher sein wie der Papst. Was ich aber schon mache, ist, dass ich auch schon mal über die Grenzen hinausgehe. Das heißt, ich wechsle dann ins andere Land über. Im ersten Jahr war es ganz klar Holland, im zweiten Jahr übrigens auch. aber auch, weil auf der anderen Grenzseite es Sachen gibt, die einen interessieren, verlängert natürlich meinen Weg dadurch. Aber es werden nicht weniger wie 1600 sein. Das weiß ich heute schon. Ich suche dann einen Weg aus. Ich arbeite noch mit Wanderkarte, aber nutze auch das Internet und kann mir natürlich, das hat mir das Leben leichter gemacht, über das Internet auch ermitteln, wie lang die Wanderung ist. Ja, und dann wandere ich los. Im ersten Jahr bin ich immer nur tageweise gegangen. Das heißt, ich bin an einem Wochentag im Urlaub oder wenn ich frei hatte oder am Wochenende mit dem Auto losgefahren. Und wichtig ist zu wissen, bei all den Etappen, die ich bis jetzt gemacht habe, es sind fast 100, bin ich vielleicht die ganze Zeit 10 Kilometer nicht um NRW rum gewandert. Das heißt, wo es nicht anders möglich war, dass ich 2-3 Kilometer auslassen musste, weil es technisch nicht anders ging. Ansonsten fahre ich mit dem Auto an die Stelle, wo ich aufgehört habe, starte und gehe dann meine Tour. Und dann ist eine große Herausforderung, wieder zum Auto zurückzukommen. Also ich habe es bisher immer geschafft, weil sonst säße ich nicht hier. Ne? Das heißt, der Weg hat mich immer zurückgebracht. Also es ist so, manchmal geht es nicht anders, dann muss ich aus meiner Streckenetappe einen Rundweg machen. Dann kann ich halt nur 10 Kilometer weit an der Grenze entlang und es geht nicht anders, dass ich zum Auto zurückkomme, indem ich dann einen Bogen zurück zu meinem Auto mache.
Aber eigentlich wollen Sie dann gerne mit öffentlichen Verkehr.
Genau, da muss ich jetzt vorsichtig sein, aber ich behaupte, da bin ich zu einem Experten in NRW gekommen.
Und?
Grundsätzlich habe ich dank öffentlichen Verkehrsmitteln sehr oft zu meinem Auto zurückgefunden. Ich war 2 oder 3 Mal in der misslichen Situation, dass ich nicht weggekommen bin und mir tatsächlich ein Taxi bestellen musste. Aber ansonsten klappt das immer. Was man dann wissen muss, es passiert dann auch schon mal, dass ich 5 Stunden wandere und aber auch genau 5 Stunden wieder brauche, um mit dem Auto zurückzukommen, weil ich unterwegs 3 Mal umsteigen muss. Aber es funktioniert. Es ist eine Sache der Vorbereitung. Man muss Optimismus mitbringen und Zeit mitbringen. Das heißt, ich muss auch schon mal 1 Stunde oder 1,5 an der Bushaltestelle verbringen, um auf den nächsten Bus zu warten. Der Bus kommt auch schon mal nicht. Das gibt es auch. Also muss ich dann bereit sein zu improvisieren. Aber ich möchte eins sagen, für mich als Wanderer funktioniert das System mit dem öffentlichen Nahverkehr. Für denjenigen, der tagtäglich darauf angewiesen ist, zur Arbeit zu kommen, da sehe ich große Schwächen und Lücken. Auf der anderen Seite bin ich so realistisch, dass ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, für jeden Ort eine Busverbindung in NRW herzustellen und das noch stündlich. Weil so viele Busse gibt es gar nicht und so viele Busfahrer oder Busfahrerinnen haben wir nicht. Von deshalb hat es für mich gereicht. Also da kann ich jetzt nicht schlecht drüber reden.
Okay, Sie haben viel über das öffentliche Nahverkehrsnetz gelernt. Was haben Sie denn sonst gelernt?
Also, das, was ich gelernt habe, ist grundsätzlich, dass wir Menschen ja alle verschieden sind. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Aber in Nordrhein-Westfalen gibt es schon einen großen Unterschied zwischen dem Rheinländer und dem Westfalen. Und dann, wenn ich an der holländischen Grenze lang gewandert bin, dann habe ich auch feststellen müssen, dass wir Deutsche anders ticken als wir der Holländer. Sich zu grüßen ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, in unserem Land vernachlässigt worden ist. Früher, wenn man sich traf, dann hat man sich per Handschlag begrüßt und hat gesagt, hallo, wie geht's und was machen die Kinder, was macht die Gesundheit? Und es passiert mir sehr oft, dass ich unterwegs bin, ob jetzt in dem Beritt hier, wo ich wohne, oder ob ich in NRW oder in Rheinland-Pfalz in der Eifel unterwegs bin, dass man stundenlang alleine durch den Wald geht und dann trifft man jemanden und den man trifft, der geht grußlos an einem vorbei, den Kopf nach unten und geht vorbei. Und ich bin eigentlich jemand, der die Leute anspricht. Aber auf der anderen Seite kann ich auch stur sein. Und wenn ich jemandem begegne, der stur ist, dann bin ich auch stur. Naja, jedenfalls an der Grenze zu Holland, also ich habe es so in meinem Manuskript geschrieben, ich habe direkt gemerkt, wenn ich auf holländischer Seite war, weil die Leute mir schon von Weitem mit einem guten Tag oder Rode Middag entgegenkamen. Und so wie ich die Grenze wechselte, und das konnte auf einer Tour gerade an der Grenze 2-3 Mal am Tag passieren, ich habe direkt gemerkt, ob ich auf deutscher oder auf holländischer Seite unterwegs war. Und dann kam noch dazu, dass ich die ersten Jahre einen lieben Begleiter hatte, das war der Luke, das war ein Border Collie, der mich auf meinen Wanderungen begleitet hat. Und in Holland war es dann so, dass ich festgestellt habe, der Hund wird eher bedient als der Mensch. Das heißt, naja, man hatte auch dann direkt einen Einstieg zu den Leuten, und an der holländischen Grenze ist es so, dass die Holländer fast alle Deutsch sprechen und es keine Verständigungsschwierigkeiten gab. Und ich eigentlich die Zeit ja als sehr schön fand. Von Kleve aus bin ich an der Grenze entlang gegangen, auch wieder zu Holland, bis nach Gronau. Und hier war es so, da bin ich einem holländischen Weitwanderweg gefolgt, dem sogenannten Norberspad, also dem Nachbarschaftspfad. Ein Nachbarschaftspfad zwischen beiden Ländern, zwischen den Niederlanden und Deutschland. Und da habe ich dann auch die Fortsetzung erlebt, was das Begrüßen anging, zumal ich dann auch in Westfalen auf dem Weg gewechselt bin. Naja, da bin ich auch ein Jahr gegangen auf diesem Weg. Was den Vorzug hatte auf dieser Strecke war die Höhenmeter.
Ja, es ist flach, ne?
Es ist flach. Ja. Also es war manchmal erschreckend, den Weg zu sehen, der eigentlich in der Ferne gar kein Ende nahm. Und zumal es dann so ist, da oben im Münsterland ist man sehr fokussiert auf Fahrradfahrer. Das heißt, es gibt da mehr Fahrradwege als wie Wanderwege. Und ich dann gezwungen war, letztendlich auch viele Kilometer auf Fahrradwegen zu gehen. Was aber wiederum auch zur Folge hatte, dass man für die Fahrradfahrer unterwegs sehr viele Rasthütten aufgebaut hatte, die ich natürlich dann auch gerne angenommen habe. Ab da war es dann noch so, dass ich für 2 Tage immer unterwegs war, weil sich die An- und Abfahrt ja, je weiter ich von zu Hause kam, umso länger wurde es. Und das heißt, es musste dann auch alles im Verhältnis stehen. Und dann bin ich einen Tag morgens los und am zweiten Tag, ich habe eine Möglichkeit, im Auto zu schlafen, stehe ich dann morgens mit dem ersten Schrei des Hahns auf und bin dann spätestens um 8:30, 9 unterwegs und kann dann gerne, ja, 5, 6, 7 Stunden Strecke machen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja Mensch, wofür nimmst du dir nicht gleich eine Woche oder 2 und dann wirst du ja viel mehr schaffen. Und da muss ich dann sagen, das kann man im Kopf nicht verarbeiten oder ich. Es ist schon schwierig, wenn man so 2 Tage im Neuland unterwegs bin. Es ist ja alles neu für mich, was ich dann sehe. Da sieht man so viel und nimmt so viele Eindrücke mit von Menschen, von der Landschaft, von Gebäuden, dass es für mich schon für 2 Tage ausreicht, wo ich sage, so, da musst du erstmal jetzt das verarbeiten. Das heißt, da bin ich 1 oder 2 Wochen damit beschäftigt, das vielleicht zu Papier zu bringen. Geschweige denn, wenn ich jetzt 1 oder 2 Wochen unterwegs bin. Also da wüsste ich nach 1 Woche, wäre schon am Überlegen, wo bist du am 1. oder 2. Tag gewandert, weil es so viel ist, was auf einen da einfällt. Und das mag bei anderen Menschen anders sein, aber bei mir ist es so und deshalb mache ich es 2 Tage lang, maximal 3 Tage und habe dann für mich herausgefunden, dass das das Beste ist.
Also Sie haben dieses persönliche Ziel, ich will das schaffen, was Sie motiviert. Sie wandern gerne, aber Sie wollen auch darüber schreiben. Und es ist schon auch das Ziel, da ein Buch zu veröffentlichen.
Genau. Das Ziel ist natürlich jetzt ganz klar, das, was ich einmal angefangen habe, auch zu Ende zu bringen. Es war am Anfang so, dass ich direkt gedacht habe, du musst das mal dokumentieren, was du da siehst und erlebst. Weil es wäre zu schade, das einfach so es nicht zu machen, für mich jedenfalls. Was sich dann so herausgestellt hat, war, wie kann ich das veröffentlichen? Der Gedanke war zuerst, ach, du machst ein Buch von Anfang bis Ende. Aber dann habe ich dann feststellen müssen, das wird ein Buch über 1500 Seiten unbezahlbar. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann bringst du halt 3 Bände raus, dann machst du eine Trilogie daraus. Und dann habe ich mich dazu entschlossen und habe gesagt, gut, du machst ein reines Wanderbuch daraus, das du aber aufteilst. Das heißt, es ist jetzt fast soweit, dass es veröffentlicht werden kann. Ich habe jetzt Teil 1, Band 1 der Geschichte zu Fuß um NRW. Der Buchtitel ist Einmal NRW und zurück. Und habe das in Etappen aufgeschlüsselt. Das heißt, ich habe von Düren bis Kleve 17 Etappen. Ich habe dabei geschrieben, wie viele Kilometer sind, wie viele Höhenmeter und dass man es mit dem öffentlichen Verkehrsmittel machen kann. Und dann habe ich meine Tour, so wie ich es aufgeschrieben habe, beschrieben. Und Band 2 wird dann die Etappe von Kleve nach Gronau und so wird sich das dann weiter fortsetzen.
Und wie viele Bücher planen Sie dann?
Ich weiß es nicht. Ich lebe nicht mit dem Gedanken, dass ich auf der Bestsellerliste von Spiegel und Stern stehen werde. Aber der interessierte Wanderer, der kann es gut gebrauchen. Ah, ja. Ich selber habe natürlich auch viele Wanderbücher gelesen und das ist so wie beim Koch auch. Es gibt gute und schlechte Köche und so ist das auch bei den Wanderbüchern. Es gibt langweilige und es gibt schön geschriebene Wanderbücher. Aber aufgrund der Erfahrung eigentlich, die ich sage, wo ich so viel auch schon gelesen habe, habe ich versucht, Fehler, die andere gemacht haben, nicht nochmal zu machen.
Was macht ein gutes Wanderbuch aus?
Dass es nicht langweilig ist, dass es nicht daran festgelegt ist, dass ich jetzt andauernd durch Eichenwald gehe und durch Fichtenwald und zu viele meine Gedanken aufschreibe. Manche Wanderbücher, die ziehen sich dahin, weil der Schreibende oder die Schreibende zu sehr die Gedanken aufschreibt, die einen da verfolgen. Und das kann mitunter so ein Buch langweilig machen. Es muss so spannend sein, dass der Leser, sag mal, gespannt auf der anderen Seite, hinter der nächsten Kurve, in welchen Ort er reinkommt und was ich da wieder erfahre. Also das ist, was ich vermeiden möchte. Wandern ist letztendlich auch eine Therapie. Also mir hat das Wandern sehr geholfen, wieder gesund zu werden. Wenn man unterwegs ist im Wald und seine Gedanken mal kreisen lassen kann und mal hört, was für Geräusche man um sich hat, wenn man die Vögel hört, die Blätter rascheln, dann findet man sehr schnell zu sich selbst. Und ich für mich kann sagen, also wenn ich unterwegs bin und ich fahre wandern und bin am Parkplatz und ziehe meine Wanderschuhe an und habe den Wanderstock in der Hand, dann ist es sehr schnell, dass ich mich auf das Jetzt konzentriere und ja auch eine Wanderung genießen kann. Und das ist Sinn und Zweck dieser Art von Fortbewegung, dass man das genießt, dass man nicht verfolgt wird. Es gibt auch Wanderungen, da geht man 50, 100 Kilometer wandern an einem Stück. Das ist eine Sportart für sich geworden. Und ja, aber das hat mit dem Wandern nichts zu tun, was ich mache. Es gibt auch Leute, die schlendern. Und trotzdem ist es auch für den, der schlendert, ein Erlebnis, zu sagen, oh, da habe ich aber viel gesehen heute und ich habe mich mal richtig entgiftet wieder bei dem Schlendern. Und auch das finde ich schön. Also ich freue mich im Grunde genommen über jeden Wanderer, den ich unterwegs treffe. Und seit Corona ist es auch so, dass wir eine Gruppe an Wanderern mehr dazu bekommen haben, nämlich viele junge Leute, die aufgrund dieser Pandemie für sich das Wandern entdeckt haben. Und ich sehe auch viele Familien. Und dann freue ich mich darüber, ja, dass der Wanderweg genutzt wird, dass die Wegemarkierung genutzt wird, weil auch ein Verein, ich nenne hier als Beispiel den Eifelverein, die Wegewachte, die da verantwortlich sind für die Wegemarkierung, dass die auch das Gefühl haben, auch dass die Arbeit, die ich mache im Verein, die wird auch genutzt. Naja, ich bin dann von Gronau über Ibbenbüren, über Porta Westfalica, bin ich jetzt gelandet im Hochsauerlandkreis.
Okay, das heißt, so Eifel haben Sie noch gar nicht abgewandert. Das wäre natürlich total spannend für einen Eifel-Podcast. Aber Sie kennen ja die Eifel ganz gut, ne?
Also, die Eifel abgewandert habe ich, behaupte ich mal, schon
hoch
sehr
und runter, ja.
Hoch und runter. Da mache ich auch wieder gerne Werbung für. Es gibt seit ein paar Jahren in Rheinland-Pfalz die Heimatspuren. Die sind ähnlich angelegt wie die Traumpfade, auch in Rheinland-Pfalz. Und es gibt so ein kleines Begleitbuch zu den Heimatspuren. Das kann man bei der Vulkaneifeltourismus für 3 € bestellen. Und es sind 45 Wanderungen bis jetzt gewesen. Ich habe aber in der letzten Woche erfahren, es gibt 3 neue dazu. Es gibt auch jetzt eine Karte. Aber ich habe die dieses Jahr abgeschlossen. Das heißt, ich bin alle Touren bei den Heimatspuren bin ich gegangen. Aber dadurch habe ich natürlich den Vulkaneifelkreis in den letzten 2-3 Jahren sehr kennengelernt. Ich habe es immer als Tagestour gemacht. Das heißt, morgens mit dem Auto hin, abends zurück und bin dann die Touren gegangen. Das Gleiche gilt auch für die Traumpfade. Die habe ich auch schon alle durchgewandert und habe natürlich dann die Eifel nicht nur in NRW, sondern auch in Rheinland-Pfalz kennengelernt.
Was ist denn Ihr Lieblingsweg? Oder was?
Den gibt es nicht. Nee. Also es gibt schöne Wege, ja. Also es gibt so, manchmal, wenn ich so Lektüre habe mit den Büchern, da mache ich für mich immer schon mal so ein Zeichen rein, ein Smiley oder schreibe Dauerregen. Es gibt da Wege, wo ich sage, wie konnte man den als Wanderweg denn machen? Aber das betrifft nicht die Heimatspuren. Also jeder Weg ist schön. Es ist auch so, ich bin manchmal auch, weil ich so ein Hans-Kuck in die Luft bin, dann verpasse ich auch schon mal eine Abzweigung und stelle dann nach einer halben Stunde oder Stunde fest, ach, du hast dich ja verlaufen. Aber für mich gibt es das Wort verlaufen nicht. Ich bin dann eben anders gegangen. Ich habe dann aber auf dem Weg auch wieder Sachen gesehen, die ich sonst nicht gesehen hätte. Entweder versuche ich dann auf meinen Weg zurückzukommen oder ich gehe halt wieder ein Stück zurück. Aber jetzt zu sagen, das ist ein Lieblingsweg, kann ich nicht sagen. Alle Wege waren für mich schön. Ja, so suche ich mir dann hin und wieder die Wanderwege aus und ja, gibt dann so Phasen, wo ich dann sage, so, ich fahre jetzt 4 Wochenenden mal an den Niederrhein und genauso fahre ich aber dann auch Richtung Vulkaneifel.
Das heißt, was macht denn einen guten Wanderweg für Sie aus? Also ist es mehr so dieses, ich habe jetzt alle Traumschleifen geschafft, Häkchen dahinter, oder was ist es?
Also für mich ist der Anreiz, Neues zu sehen. Also es gibt ja Wanderer, die schütteln den Kopf und sagen, nehmen wir die Heimatspuren. Ausgeschilderte Wege, ich brauche keine Karte dabei, weil die sind ja so optimal ausgeschildert, die Wege. Ja, ist auch langweilig, immer nach ausgeschilderten Wegen. Die haben dann ihr Handy in der Hand und haben eine Wanderung von Komoot da drauf. Da sage ich, ist ja auch schön. Aber der Weg, der wäre ja nicht ausgeschildert worden, wenn er nicht was zu bieten hätte. Es wäre kein Wanderweg, der 10 Kilometer über eine Teerstraße geht. Das ist nicht. Nein, man hat den Wanderweg mit dem entsprechenden Hintergrundwissen ausgeschildert, weil es ein schöner Weg ist, weil er schöne Landschaftsbilder hat, weil er durch schöne Orte geht, weil er an tolle Seen vorbeigeht. Und ich möchte ja, wenn ich wandern gehe, für mich etwas Neues sehen und erleben. Und das ist bei so einer Tour. Ich sehe ja immer wieder Neues. Klar, die Bäume wiederholen sich, ja, aber die Landschaftsbilder sind immer anders. Wenn man aus einem Wald herauskommt und am Waldrand steht, dann ist das anders als wie bei der Wanderung, die ich vorher gemacht habe oder bei dem Waldrand. Abgesehen davon, dass ich ja auch Wildtiere sehe. Ich sehe Wildschweine, ich sehe Hirsche, wenn ich mich entsprechend benehme und bewege im Wald. Und das ist für mich der Anreiz zu sagen, so, ich brauche mich nicht auf ein Handy zu konzentrieren, wo der Weg über GPS drauf ist, sondern ich habe den Weg markiert und den gehe ich. Das macht es für mich einfacher, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Klar, der mit Komoot wandert oder outdoor aktiv, da bin ich auch schon mal, wo ich reinschaue. Den Nachteil, den ich, auch wenn ich mir den einen oder anderen Feind da vielleicht mache, ist bei Komoot, dass oft da Wege wieder ins Leben gerufen werden, die eigentlich keine Wege mehr sind. Das heißt, man benutzt da Pfade und Fädchen, wo ich sage, nee, da muss ich nicht unbedingt durchgehen, weil ich das Wild störe. Das heißt, dass da also sich im Wald bewegt wird an Stellen, wo man eigentlich dem Wild seine Ruhe lassen sollte. Da ist der Anreiz dann groß zu sagen, man geht also halt keine normalen Wanderwege, sondern geht abseits der großen Wege auf unerforschten Pfaden Und da bin ich dann, wo ich sage, na ja, ob ich damit dem Wild einen Gefallen tue, weiß ich nicht. Aber muss jeder für sich selber wissen. Ich habe auch noch immer eine klassische Wanderkarte, wo ich mal einen Weg anschaue. Und ja, und es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Wege. Ich glaube, ich müsste 2 oder 3 Leben haben, um alleine in der Eifel alles zu sehen und zu erwandern. Aber das muss ich sein. Ja, das habe ich mir auch nicht auf die Fahne geschrieben.
Aber Sie sind ja schon auf einem guten Weg.
Ja, gut, ja. Aber es ist nicht so, dass ich es nur abhake, das, was ich erwandert bin. Und ich suche mir das schon aus, weil ich finde auch, die Zeit ist kostbar. Und es ist auch ja immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, dahin zu kommen. Und von daher suche ich mir schon aus, welche Wanderungen ich mache. Es muss nicht unbedingt eine lange Tour sein. Ich kann auch 10 Kilometer wandern und da gehe ich in der Regel über 10 Kilometer 3 Stunden drüber. Die kann auch so erlebnisreich sein wie eine Wanderung über 25 Kilometer, wo ich natürlich dann, ich sag mal, einen ganzen Tag einplane. Und ich habe immer ein Fernglas in der Tasche. Je nachdem, wo ich bin, habe ich auch ein großes Glas, was ich umhängen habe.
Also Sie haben Fernglas dabei, Sie haben eine Kamera wahrscheinlich dabei.
Ja.
Und Sie haben aber auch noch den Wanderstock von Ihrem Vater dabei.
Genau, der Vater hat Wanderstöcke selber gemacht. Das heißt, das waren die Stöcke, die umrankt waren von, ich weiß nicht, ob die einen speziellen Namen hatten, dieses Gewächs, aber das hat sich so in den Stamm eingefressen, dass es Rillen gab im Stamm. Und die hat er dann so hergerichtet als Wanderstock. Und 2 habe ich, nachdem die Eltern gestorben waren, quasi übernommen. Einer, der ist mir von der Größe her zu klein, den habe ich aber im Wohnzimmer hängen. Und den einen, den habe ich im Auto. Und da wandere ich mit, also noch mit einem richtigen Stock. Muss dabei sagen, ich habe auch Trekkingstöcke immer dabei. Je nachdem lasse ich den Holzstock im Auto. Weil wenn man mit Bus und Bahn unterwegs ist, dann ist der auch schon mal störend. Das heißt, dann ist so ein im Rucksack der Wanderstock angebrachter. Und ansonsten, ja, habe ich die Kamera mit dabei. Wenn es sein muss, eine Wanderkarte, Wechsel-T-Shirt, Regenjacke und Erste Hilfe habe ich auch mit dabei.
Aha.
Und genau, man weiß nie, wo man es braucht. Und ich bin auch schon in die Verlegenheit gekommen, es zu brauchen oder zu benutzen. Naja, also der Rucksack ist gut gefüllt. Viele Sachen, die ich eigentlich noch nie gebraucht habe, aber vielleicht kommt der Moment, wo ich dann doch mal ja das ein oder andere brauche.
Das hört sich sehr deutsch an.
Ja, ja, genau. Ja, also mit einer kleinen Tasche. Ich wundere mich da oft, wenn ich dann sehe, ich wandere, denke ich, der hat nur eine kleine, ja. Aber bei mir ist zum Beispiel ganz wichtig das Thema Trinken. Also wenn ich im Sommer unterwegs bin, unter 2 Liter gehe ich nicht wandern. Also ich habe Minimum 2 Liter und je nachdem, wenn ich weit wandere, sind es auch schon mal 3 Liter, die ich im Rucksack habe. Und die sind natürlich dann, haben schon ihr Eigengewicht dabei. Und dann, ich habe immer eine Butterbrotdose mit. Das heißt, also ich esse immer gerne im Wald Butterbrot und lass mich überraschen, was die Dose noch so hergibt. Und dass ich nicht unterwegs einkehre. Also, dass ich eine Wanderung unterbreche und sage, so, ich kehre jetzt ein und esse zum Mittag, tue ich nicht. Weil danach, also fehlt der nötige Drive, um wieder nach so einem üppigen Essen in die Pötte zu kommen.
Möchten Sie denn noch irgendwas sagen?
Ja, was kann ich zum Abschluss sagen? Leute, bewegt euch, geht wandern, geht raus in die Natur. Ist für Geist und Seele, für den Körper, für viele Muskeln das Beste, was man tun kann. Nehmt eure Kinder mit, die freuen sich auch und nutzt die Zeit.
Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode des Eifel-Podcast. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichten und Einblicke, die Ralf Spillis mit uns geteilt hat, auch so inspirierend wie ich. Wenn ihr mehr über seine Wanderabenteuer erfahren möchtet oder euch von den Bildern seiner Touren begeistern lassen wollt, besucht auch seinen Instagram-Account. Dort erfahrt ihr auch alles zu seinem Buchprojekt rund um NRW. Der Instagram-Account heißt Ralf Spillis, ich verlinke ihn euch aber auch nochmal unter dem Podcast. Er hat mir verraten, dass ihr euch gerne für Tipps bei ihm melden könnt. Und wenn ihr Glück habt, dann gibt es demnächst auch wieder Lesungstermine von ihm. Das kann ich sehr empfehlen. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuhören. Schaut doch mal auf meiner Seite eifelpodcast.de vorbei. Da findet ihr viele weitere Podcasts zum Thema Natur und Wandern in der Eifel, zum Beispiel einen ganz spannenden mit Petra Holz, der Geschäftsführerin des Eifelvereins. Mein Name ist Julia Kunze. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.